Herzlich willkommen zum Podcast der FEG Bünde.
Jesus, wir danken dir, dass wir dich haben. Und danke für deine super Bereitschaft, uns zu begegnen und uns dahin zu holen, wo unser Bestimmungsort ist, wo wir sein sollen, im Denken und im Fühlen und im Handeln, da, wo das Leben ist. Wir ehren dich. Amen. Stefan. Der Stefan, der wird heute predigen. Das ist ganz schön. Wir haben die Predigtreihe zusammen so ein bisschen entworfen, entwickelt. Und heute predigst du. Weshalb predigst du?
Weil du mir das gesagt hast.
Ja? Ja, so einfach ist das.
Ich bin ganz.
Das ist immer ganz wichtig, bereitwillig zu folgen, ne? Immer Ja sagen. Ja. Uns wollen sie immer beibringen, immer Nein sagen. Ja, das ist auch was Wahres dran, ist ja klar. Ne? Aber manchmal, glaube ich, müssen wir viel mehr Ja sagen, weil Gott viel schöne Dinge für uns hat. Und das hat natürlich so ein bisschen einen Hintergrund. Ab Sommer werde ich ja im Sabbatjahr sein. Und da werdet ihr als Gemeinde mehr predigen und mehr Gottesdienste miteinander gestalten. Das ist so. Und wir fangen mal so langsam an. Ja, wir fangen mit jemandem an, der das kann. Fangen wir nicht mit Stefan an, das ist richtig gut. Also ich habe mich sehr gefreut, dass du Ja gesagt hast. Und ich freue mich über alle, die von euch auch noch Ja sagen werden. Nicht nur für Predigt, aber in Bezug auf Gottesdienstgestaltung mitzumachen. Das ist richtig gut. Jesus, vielen Dank für den schönen Moment. Danke, dass wir Stefan haben. Da hat schon mal jemand deinen Ruf gehört. Also das hat schon mal geklappt hier. Ganz, ganz klasse. Es ist so schön, dass er bei uns ist, dass wir es miteinander machen können in aller Unterschiedlichkeit und aller Abhängigkeit von dir. Wow. Und diese Abhängigkeit von dir, die sprechen wir jetzt nochmal aus, dass du sein Herz anrührst, seine Lippen salbst und dass dein Geist irgendwie sich mit seinem Geist eins macht und wir unseren Geist öffnen und es empfangen, was für uns dran ist. Kraft Gottes, komm. Amen. Viel Spaß.
Danke. Super. Könnt ihr mich hören? Ja. Perfekt. Klasse. Nach dem Gebet habe ich auch so gut wie keinen Druck. Gehen wir das mal an. Das Wichtige ist wirklich, ich habe das ja schon von mehreren Seiten so gehört, irgendwie so, wenn so das gesagt wurde, Lutz geht. Und das hat so ein bisschen was von der Weihnachtsmann verlässt uns. Kommt er wieder? Mindestens einmal im Jahr wahrscheinlich oder so, aber bei Lutz ja noch mehr. Aber was ganz wichtig ist, das gehört gar nicht hierzu irgendwie, sage ich trotzdem. Ich möchte euch wirklich einladen und ich bin da nur auch einen Millimeter weiter als du. Ich möchte dich einladen, wirklich auch selber ein Beweger zu sein. Ich möchte dich einladen, nicht ein betreutes Schaf zu sein. Das so einen Reflex haben wir Menschen immer ganz gerne, auch so gerne so wir Westfalen, so dass man irgendwie, man kommt sonntags irgendwie hin, hat hier eine nette Location und so, das ist irgendwie alles ganz nett. Und dann ist da vorne irgendwie so ein frommer Bespaßer, der kann das mal gut oder mal schlechter. Und dann denkt man, ja gut, kann ich auch was mitnehmen? Ja, nein, vielleicht, was kann ich heute für mich ankreuzen? Und dann gehe ich auch wieder. Was ich super fände, wäre, wenn, ich meine, Lutz bleibt ja da, aber wenn Lutz nach einem Jahr wiederkommt und er erkennt die Hütte hier gar nicht wieder. Er kommt hier rein irgendwie und denkt so, bam! Also, mein Traum, danke, ich habe da so einen Visionsbruder, merke ich gerade, weil das matcht total mit dem, was ich so habe. Ich habe ja noch mal so einen total geisterfüllten Posaunenchor auf dem Herzen. Sowas finde ich geil. Also das ist so meine Tradition. Ich komme, erzähle ich kurz was von mir, wer das noch nicht so weiß. Also mein Werdegang ist so tatsächlich, ich habe mich damals in der Landeskirche bekehrt, bin dann tatsächlich fröhlich, auch bekenntnistechnisch zur Freikirche gekommen, habe auch da meine Taufe erfahren. Hab dann witzigerweise nach dem Sozialpädagogikstudium meinen Ruf in die evangelische Landeskirche von Westfalen gehabt und habe da 15 Jahre als Jugendreferent irgendwie gearbeitet. Und da habe ich halt auch Jugendarbeit gemacht mit Kirche, Vokation. Also ich habe auch zu Hause noch einen Talar liegen und so. Und wer da noch mal was braucht oder so. Ich hab mich aus dem Beerdigen und aus dem Taufen immer rausgehalten, weil ich dachte, das ist mir blöd. Irgendwie so als Jugendreferent, wenn du so einem Sarg irgendwie hinterherläufst und so. Und Kinder taufen fand ich auch schwierig. Aber ich war zu einer Zeit da, wo da auch eine große Entspannung da war. Soweit zu mir. Ach so, 48, ne, bin ich. Ja. 48 und auch schon Opa. Übrigens, wir haben neue Clubmitglieder im Club der Großeltern. Ich weiß, sie werden mich dafür hassen, aber ich sag's trotzdem einmal. Hey! Ja, mit Mitte 60 darf man doch langsam drauf zugucken, ne? So. Mal gucken, wie lange ich noch so hier predigen darf. Ne? So ein Gemeindeleiter öffentlich bloßstellen ist auch blöd eigentlich als Taktik. Ne? Es geht die nächsten 4 Male geht's ums Dienen. Es geht ums Dienen. Und wir haben das so überschrieben mit der schönen Überschrift Die Schönheit des Dienens. Die Schönheit des Dienens. Was ist schön? Unterschiedliche Wahrnehmung. So. Ich finde zum Beispiel Fußball schön. Super. Wenn nicht so eine Sachen passieren wie gestern in Heidelberg, in Sinsheim, wo Fans von meinem Lieblingsverein irgendwelche Assis da irgendwelche blöden Spruchbänder irgendwie hochhalten. Das ist blöd. Das ist nicht schön. Da haben wir so ein Empfinden für. Wir haben Empfinden für Kunst. Wir finden Kunst schön, aber nicht jeder findet das Gleiche kunsttechnisch, kunstmäßig schön. Van Gogh, jemand, wo heute man wirklich lange sparen muss, bis man ins Museum darf, um dann mal um sich mal so ein Bild anzugucken. Und du kannst noch länger sparen, bis du dir mal so ein Bild irgendwie leisten kannst. Wir könnten wahrscheinlich realistisch betrachtet vermutet. Könnten wir irgendwie alle zusammen unsere Häuser verkaufen, die wir jetzt gerade hier im Raum sind? Und dann könnten wir uns ein Bild kaufen. Könnten wir uns hier jeden Tag treffen, weil wir haben ja kein Zuhause mehr, hängen das dahin und sagen, schön. Schön. Und du? Schön. Das Witzige aber, Van Gogh ist ja tatsächlich, der Bursche hat in seinem ganzen Leben ein Bild verkauft. An seinen Bruder. Das war auch so ein Familienkauf. Kennt ihr solche Familienkäufe? Sind manche von euch irgendwie selbstständig, also, oder haben selbstständige Geschwister? Hat man ja immer so auch die Neigung irgendwie zu sagen, ach komm, irgendwie unterstützen und so und, nee, nehme ich, kein Ding. Brauche ich vielleicht irgendwann mal oder so. So hat der Bruder von Van Gogh auch gedacht. Komm, so eine nette Raumdekoration. Imprägniert ein bisschen die Wand, so hängen wir es mal hin. Was ist schön? Ich bin Johannes Hartl, wer ihn nicht kennt, das ist ja so ein berühmter Prediger. Ich bin, genau, yay. Ich finde Johannes Hartl total super, weil seitdem Johannes Hartl irgendwie auf dem Radar aufgetaucht ist oder so, sind wir Redner von den örtlichen PowerPoints befreit. So. Schön. Was ist schön? Bestimmen wir mal 3 Punkte dafür. Ich kann übrigens nicht malen und ich habe eine unfassbare Sauklaue. Also schön ist, wenn es einmalig ist. Kann man nicht so viele Sachen merken. Selten. Das wäre so das, da könnten wir uns, glaube ich, drauf verständigen. Was ist schön, wenn es einmalig ist, selten und kostbar? Was hast du zu Hause, was einmalig, selten und kostbar ist? Kinder. Was noch? Gut, das musst du dir jetzt alle sagen. Was meint ihr ernsthaft? Nein, das war ja okay. Aber was habt ihr noch zu Hause? Was habt ihr noch an wertvollen Sachen zu Hause? Sag mal rein. Fotos, genau. Oldtimer, so. Ich habe zu Hause, zum Beispiel bei mir ist es so, mein Opa war Tischlermeister. Und es gibt für mich, ich habe so eine innerliche Rangfolge, wenn das Haus brennt, was rette ich? Das Erste natürlich meine Frau. Und meine Kinder. Oder mein Kind. Weil wir sollen mir in Zukunft was zu essen machen. Okay. Nein, meine Reihenfolge ist natürlich die Lieben, so, dann, dass man irgendwie guckt, dass man irgendwie, ich habe so einen Ordner mit so den ganzen Rums mit irgendwie Zeugnissen, Grundbuch, bla bla bla, dass man das irgendwie raus hat. Und dann habe ich mir schon echt gedacht, dann quatsche ich den erstbesten Feuerwehrmann an und sag, pass auf, mein Freund, ich habe noch eine kleine Sache. Mein Opa war Tischlermeister, ich habe eine unglaublich tolle Bindung zu dem Ding gehabt und der hat mir so einen kleinen Schrank hinterlassen. Könnten wir den bitte gerade mal raustragen? Ja, das ist darum versuche ich auch immer relativ früh dann anzurufen. Aber so, also das wäre mir zum Beispiel wertvoll. Und so haben wir alle, glaube ich, etwas, was uns wertvoll ist, weil wir da eine Verbindung zu haben. Wir haben zu schönen Dingen haben wir eine Verbindung. Wir brauchen zu schönen Dingen eine Verbindung. Das muss irgendwas was sein, wo wir sagen, ja, das ist super. Da hängt, das würden wir als Christen nicht so sagen, aber da würden wir sagen, da hängt mein Herz dran. Ist mir echt wichtig. So, und dann ist es auch schön. Was noch schön? Wer schon mal so Zahnschmerzen gehabt hat, weiß, keine Zahnschmerzen zu haben, ist auch schön. So. Letztes Jahr sind wir in Dänemark gewesen. Super. Total klasse. Wir kommen gerade vom Strand wieder, fahren so eine Anhöhe hoch. Auto geht aus. Nicht schön. So, ruf mal in Dänemark, das klappt sehr gut, ein Hoch auf den ADAC, man ruft den an und so und dann kommt auch tatsächlich einer und schleppt den Wagen ab. So, und dann haben die den da repariert, bla 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 bla, das willst du irgendwie auch im Urlaub nicht so wirklich, ne? Und dann kriegst du den Wagen wieder hingestellt, irgendwie alles gut, du machst den Wagen an, er geht nicht an. Seitdem habe ich immer so ein kleines fröhliches Lächeln, wenn ich im Auto sitze und die Karre geht an. Eigentlich ist es safe. Es ist eigentlich total safe, dass die Karre angeht. Und trotzdem, manchmal noch ertappe ich mich dabei, dass ich denke, na, rantantan, super. Schön. Wo entscheidet sich, ob etwas schön ist und was entscheidet in uns, was schön ist? Und wie entscheiden wir das so? Und was, wie kommt das? Da habe ich euch mal ein kleines Bild mitgebracht. Wir spielen mal gerade ein bisschen Schule, wenn das erste Bild kommt. Übrigens, mittlerweile arbeite ich an der Schule. Ich darf die Schulsozialpädagogik leiten am Gymnasium und an der Gesamtschule in Minden. Und das hier ist ein Gehirn. Habe ich eigentlich so. Ja, genau. Man denkt manchmal so, na? Neben dem Englischheft auch das Gehirn vergessen heute Morgen. Also das ist ein Gehirn. Das, was für uns wichtig ist, das, was sozusagen heute Morgen für uns so wichtig ist hier, erste Biostunde, ist Amygdala. Limbisches System ist eigentlich alles das, was hier so in der Mitte ist. So, jetzt kommen wir mal hier hin. So, das, was in der Mitte vom Gehirn ist, limbisches System, das ist für alles das zuständig, wo du nicht viel nachdenken musst. Wie zum Beispiel vegetatives Nervensystem, atmen. Du verbringst nicht die ganze Zeit damit, tatsächlich irgendwie dir vorzustellen, einatmen, ausatmen, einatmen, ausatmen. Da wären wir aus der Höhle nicht rausgekommen irgendwie, wenn wir das die ganze Zeit im Kopf hätten haben müssen. Also das läuft von alleine. Atmen läuft von alleine. Verdauen läuft von alleine. Das sind alles so Sachen, so die laufen irgendwie von alleine. Da brauche ich nicht viel Gehirnschmalz. Manchmal vielleicht auch seiner Frau zu hören. Braucht auch nicht so viel. Denkt man manchmal. Nein, ist natürlich nicht so. Also, wenn man hier guckt jetzt, das, was für uns wichtig ist, ist hier, das nennt sich Amygdala. Das ist der Teil. Amygdala entscheidet ganz viel. Das ist so das Ding, wenn wir Sachen sehen, dann geht das so ins Gehirn rein und das ist die erste Pforte. Und diese Pforte entscheidet, was mache ich mit der Information. Und dieses Ding, diese Amygdala, ist dafür zuständig für die Hormonausschüttung. Hormone sind so Botenstoffe, du weißt mal so Bescheid, was so passiert. Ich mache mal ein kleines Beispiel. Ein ganz entscheidendes Hormon, gerade bei Jugendlichen, ist das sehr, sehr, sehr stark am Start, ist Cortisol. Schon mal gehört? Cortisol? Cortisol ist ein Stresshormon. Cortisol macht, dass ich aufmerksam bin, schüttet auch dann Adrenalin aus und ich bin so richtig on. Das, was man sich so in der Schule manchmal so gerne wünscht. Ja, und auch manchmal gelingt und manchmal auch nicht. So normales Cortisol-Ding geht so, wenn man mal so guckt, irgendwie, das ist so die Zeit, wir sind so 6 Uhr morgens, 12 Uhr, 18 Uhr, 24 Uhr und dann gehen wir hier wieder auf 6 Uhr. So, normalerweise, ich sag mal so, normaler Schüler wacht zwangsmäßig irgendwie so gegen 6 Uhr auf. Dann ist sein Cortisolpegel ungefähr da. So, jetzt gehen wir mal von einem mittelmäßig begabten Menschen irgendwie aus, der frühstückt, trifft seine Familienangehörigen. Ja, so die erste Information, Schule. Das macht mit seinem Cortisolspiegel relativ wenig. Dann macht er sich auf den Weg zur Schule. So, er ist jetzt in der Schule angekommen. So. Hat er jetzt so Sachen, wo er so sagt, irgendwie, yay, Montagmorgen, Erdkunde. So. Wir reden jetzt gerade von einem Kerl, hätte ich jetzt dabei sagen können, ne? Also wir reden jetzt mal so von einem Kerl. So. Das unterscheidet sich tatsächlich auch ein bisschen. So. Aber es geht so, ich mach mal so weiter, die erwartbare Cortisolebene ist halt so, dass man irgendwie so über den Tag so ein bisschen hochgeht, weil man muss halt ein bisschen Leistung abbringen irgendwie. Zack, ich habe jetzt doch gerade gemerkt, oh, heute Arbeit, in welchem Thema nochmal? Wäre ja wichtig. So, also so ein Cortisolpegel über den Tag geht er so hoch, so gern Mittag hat er so einen kleinen Peak, dann geht's wieder ein bisschen runter, dann haben wir nochmal so ein Ding, dann geht's Richtung Abend und dann geht er irgendwann mal ins Bett und dann sind wir bei so. Das ist so ein durchschnittlicher Cortisolpegel bei einem Kerl. Cortisolpegel Mädchen. Ist tatsächlich nämlich anders, gerade bei Teenagern. Wir sind bei 6, wir sind bei 12, wir sind bei 18, wir sind bei 24. 6 Uhr, erstes Mal aufs Handy gucken. Da. Dann aufstehen, 3 Geschwister, ein Bad. Erster Cortisolpegel hoch. Wer geht als erster ins Bad? Wie lange? So, dann nächstes Mal aufs Handy gucken. Klönk. Dann geht's zur Schule. Und tatsächlich so, das ist wirklich witzig, wenn Jungs so in die Schule kommen, ich weiß nicht, was von euch schon mal gesehen hat oder wer von euch schon so in der Schule schon war, Jungs gehen grundsätzlich morgens immer so. Wenn die so in die Schule kommen, haben die einen Rucksack und gehen so. Nur limbisches System an, ansonsten ist nichts in der Birne an. Also, das ist so wie Autofahren, ne? Du weißt auch nicht, wie die hergekommen bist, du könntest jetzt irgendwie auch sagen, an wem bin ich jetzt alles vorbeigekommen, das macht halt limbisches System. Das sorgt dafür, dass so die ganz einfachen Dinge einfach laufen, ohne dass die Birne großartig an ist. So, bei Mädels ist es so, die kommen ja in der Regel, sind die ja, achso, Jungs gehen häufig auch alleine so. Die geben zwar auch im Rudel, aber sind trotzdem für sich alleine. Mädels haben die Birne hoch, die gucken, wer ist schon da, wer ist nicht da. Schon mal ein bisschen schnacken, schon mal so die erste Peer Group abchecken irgendwie so. Was ist so da? Dann wird so verglichen mit dem Handy. Wir haben bei Mädel haben wir relativ hohe dann Cortisol und das bleibt auch relativ lange und geht dann so langsam wieder runter. Und das ist bei Mädels länger. Wir sind noch beim Thema schön. Das sind die normalen Sachen. Wenn du jetzt zum Beispiel ein Menschlein irgendwie hast, das jetzt zum Beispiel einen übermäßigen Handykonsum hat, dann bist du in der Regel da und dann guckst du sofort aufs Handy, bist da und dann bleibt das da und geht zum Schluss noch ganz wenig runter und dann bin ich wieder bei da. Es gibt eine, also wenn man so durchschnittlich, man hat mal so Studien gemacht mit so Jugendlichen, gerade letztes Jahr, muss man Nase putzen, schalt mal gerade aus. Man hat Studien gemacht mit Leuten, die ein überproportionales Handynutzung irgendwie haben. So, und die, da hat man nur mal so angenommen, da ist ein Menschlein, 12 Jahre, und die hat ein Smartphone, ist bei WhatsApp und ist in drei Gruppen drinne. Und in diesen drei Gruppen gibt es 5 Mitglieder. So, und die schreiben jeden Tag 20 Nachrichten. Jeder von denen. In den drei Gruppen. Dann macht das Handy am Tag 300 Mal ping, ping, 300 Mal. Und 300 Mal guckt man drauf und 300 Mal muss man sich zu verhalten, dass man irgendwie sagt, irgendwie, muss ich da was zu sagen? Auch ein Smiley, 2 Smileys. Oh, wenn ich jetzt 3 Smileys mache, ist es vielleicht so euphorisch. Für 1 Smiley, dann denken die, ich nehme das nicht ernst. So, ja, guten Tag. Wir sind noch bei schön. Das ein großes Problem von Jugendlichen heutzutage ist, dass sie gar nicht mehr runterkommen. Ein großes Problem, weil das, man hat diese Cortisol-Pegel, hat man mal verglichen und man hat nur eine Gruppe gefunden von Menschen, die das auch haben. Und zwar Astronauten bei Wiedereintritt mit ihrer Kapsel in die Erdatmosphäre. Die haben einen ähnlichen Stresspegel. Kann man sich ja vorstellen. So, weil die müssen dabei ja noch was machen. Die sitzen da nicht nur und gucken, was der Tag sonst noch so bringt, sondern die müssen irgendwie noch ein paar Knöpfchen drücken. Und das ist alles ziemlich laut und ziemlich rappelig. Und die haben den gleichen Pegel. So, und die Sache ist dann die, schön, ist das schön? Nee. So. Es gibt aber eine kleine Hilfe. Wir sind immer noch bei Schön und Schönheit des Dienens. Es gibt was so diesen Cortisolpegel irgendwie runterbringt und das ist das schöne Hormon Oxytocin. Vielleicht schon mal gehört. Oxytocin. Man nennt das auch so ganz so, hat das schon einen schönen Titel, so Kuschelhormon. Ne? Das ist, ja. Das schöne Wort ist Bindungshormon, das stimmt. Also, das hat folgendes zum Beispiel, Jan, steh mal gerade auf. So. In Zukunft werden sich keine mehr in die erste Reihe über mich setzen. So. Was passiert bei Oxytocin? Oxytocin wird dann ausgeschüttet, wenn ich ihm die Hand zum Beispiel auf die Schulter lege. Weil theoretisch müsste er sich jetzt wohlfühlen.
Das ist ja situationsbedingt, ne?
Meine Hand bleibt ja jetzt erst nochmal da. Na, du kannst dich wieder hinsetzen. Also tatsächlich funktioniert das über Berührung. Und wir machen zum Beispiel an der Schule, machen wir jetzt ganz interessante Erfahrungen. Wir haben so manche von diesen Kindern, so diese Cortisol-Junkies, die die ganze Zeit so on sind, so, und da ist die ganze Zeit die Lampe an und die reagieren auf alles, was so ist und haben so eine gesteigerte verbale Inkontinenz, weil sie dann ständig irgendwas sagen müssen, ständig haben sie irgendwas einen Kommentar. Und was wir jetzt anfangen mit denen zu machen ist, wenn die zum Beispiel so ein Tier zu Hause haben, irgendwie Hund, Katze, Maus, Elefant, Tiger, Hamster, dann können die mitbringen. Die können, wir fangen jetzt an, dass die Leute ihren Hund mitbringen können oder ihr Karnickel. So. Warum? Weil es haben ganz viele Studien herausgefunden, dass wenn zum Beispiel Schüler oder Schülerinnen, die einfach im Kopf nicht runterkommen können, wenn die ein Tier mithaben, was sie zwischendurch mal streicheln können, was sie zwischendurch mal fokussiert, das levelt die so ein, dass die dann anfangen können und ins Arbeiten kommen können. Das ist wichtig so fürs Wohlbefinden und das ist wichtig halt auch für Schönfinden können. So. Schönheit in Bibel. Ich mach mal so einen kleinen Durchritt. Schönheit in der Bibel kommt auch zum Glück irgendwie oft vor. Finde ich super. In den unterschiedlichen Kontexten. Zum Beispiel, was ich toll finde, bei Frauen kommt das oft vor. Bei den ganzen, also die Bibel gerade im Alten Testament, in der Regel, alle wichtigen Frauen sind interessanterweise auch schön. Also werden als so beschrieben. Finde ich super. Bei den Kerlen, meines Erachtens, trifft das nur auf einen einzigen zu. Und das war wahrscheinlich auch sein Auswahlkriterium, nämlich den guten alten Saul. Und im Saul wird auch geschrieben, dass er schön und groß war. Und Gott hat Samuel gesagt, genau darauf guckst du bitte nicht. Sondern du behältst den Burschen im Blick und guckst, was er so macht. Auch was so Schönheit, oder Schönheit kann manchmal auch gefährlich sein. Schönheit ist so, gleich zu Anfang, 1. Mose 3, Vers 6. Das ist die Nummer mit Eva und dem Baum und dem Garten. So, und da steht da drinne: der Baum war eine Lust für die Augen. Ich finde, die Bibel hat so eine schöne Umschreibung. So, ne? Zum Beispiel, ein bisschen später steht zum Beispiel, und Adam erkannte sein Weib. Das fand ich immer auch schon eine Knallerüberschreibung für Sex. Fand ich super. Aber hier ist es so, eine Lust für die Augen. Eva sieht den Baum und sieht, das ist einfach schön. Schönheit hat für uns was Anziehendes. 2. Samuel 11, 2 bis 5. David und Bathseba. Steht dann so geschrieben, und er sah vom Dach aus eine Frau sich waschen, und die Frau war von sehr schöner Gestalt. Wenn man David so ein bisschen versteht, ist, dass der tatsächlich, also der war den Damen zugetan, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Aber er war alles andere als nicht wählerisch. Also irgendwas muss die Bathseba wirklich gehabt haben, wo man sagt irgendwie, yo, super. Wir sehen, Schönheit kann auch eine gefährliche Seite haben. Und in der Geschichte ist auch Schönheit gerne bekämpft worden. Luther hat zum Beispiel mal gesagt, was zur Sünde reizen soll, das muss schön sein. Was zur Sünde reizen soll, das muss schön sein. Schönheit macht immer was mit uns. Wir machen uns auch gerne schön. Kleidung drückt was aus. Wie wir zu Hause unser Umfeld gestalten, macht was aus. Damit senden wir, bewusst oder unbewusst, senden wir eine Message. Wir haben unterschiedliche Haltungen dazu. Mancher würde sagen hier, das ist wunderschön hier. Das ist total klasse. Manche würden sagen, das ist hier spätromantischer Bauernschick. Kann man haben. Aber ich hätte es irgendwie anders. Ich hätte das hier alles niedergerissen. Ich hätte das mit Marmor gemacht oder so. Schöne Metallstreben da oben. Ich bin sehr froh, dass ihr es nicht gemacht habt. Aber Schönheit macht was mit uns. Und Schönheit hat immer einen Impact. Immer. Schönheit des Dienens. Dienen. Kommen wir zum nächsten Punkt. Dienen. Das war das Haus, wo ich so die ersten 9 Jahre groß geworden bin. Das ist das Gosch Hotel in Grümitz. So. Das war nett. Also ich bin unglaublich gerne in dem, also ich, die ersten 9 Jahre war das total super. Mein Zimmer war oben. Also wir haben tatsächlich oben gewohnt, aber auch nur in den Wintermonaten, weil mein Großvater bzw. mein Vater dann das auch haben vermietet. Und wir haben hier in einem Anbau gewohnt, da haben wir dann gewohnt. Und es war super. Also ich bin mit so einem dienenden Ding, bin ich irgendwie groß geworden, weil so ein Hotel, so ein Restaurant funktioniert halt übers Dienen. So, es ist relativ klar irgendwie ausgedrückt. Das Dienen hat auch einen gewissen Kontext. So, Hotel. Klar, die Leute kommen dahin. Die wollen eine gute Zeit haben. Wir sind nicht eklig zu denen. Wir kriegen von denen Kohle. Die dürfen bei uns schlafen. Und dann kriegen die noch Essen. Und dann gehen die auch wieder. Das war super. Kann ich wirklich sagen, weil ich nicht nur groß geworden bin mit einer sehr liebevollen Mama, sondern wir hatten auch noch halt so Angestellte. Also die haben halt auch, also die Köchin haben halt auch für uns gekocht. Wenn ich was essen wollte, habe ich mich hingesetzt, irgendwie mit 6 Jahren. Ich habe die Karte in der Hand gekriegt und dann konnte ich mir was von aussuchen und sage, das da. Und 2 Minuten später war das auf dem Teller. Sehr praktisch. Sehr schön. Wirklich gut. So. Es gibt so einen Film von mir, den hat meine Mama. So, da bin ich mit 3 Jahren, werde ich so von den Kindermädchen irgendwie in Grümitz. Wer war schon mal in Grümitz? Schon mal gewesen, ja? Ein paar waren schon mal da. Okay, Grömitz, Ostsee oder so, gibt es so eine Strandpromenade und da gibt es irgendwie so ein Bild, eine kurze Sequenz, meine Kindermädchen schiebt mich mit dem Kinderwagen und ich sitze da irgendwie, klein Stefan, 3 Jahre und winke so in die Menge, kein Witz. Weil tatsächlich so unsere Familie, also das ist jetzt kein Scheiß oder so, zu der Zeit, ich glaube heute meistens immer noch, aber ein bisschen wurde mittlerweile was aufgeteilt oder so, aber uns hat halb Grümitz gehört. So, und ich war so sozusagen der kleine König oder kleine Prinz, so, ne? Das kleine Scheiß allein, was sich wichtig tut. So. Und ich bin mit relativ viel Bediensteten auch groß geworden. Auch noch eine kleine, nette Anekdote. Ich weiß nicht, wie es heute so ist. Wir hatten Mädels und die haben unglaublich gerne gebadet. Das war immer ein Fest irgendwie so. So Babybaden, lala, finden die alle toll. So. Ich bin nicht gern gebadet worden. Ich fand das irgendwie so blöd. Bis zu dem Tag, ich weiß noch ziemlich genau, es war 6 Jahre, es war so im Sommer. Und dann, Stefan vor der Badewanne, wieder kein Bock irgendwie so. Und dann, Kindermädchen, war relativ neu und war dann sehr empathisch und verständnisvoll und sagte, hast du keine Lust zum Baden? Und ich sagte, nee, finde ich blöd oder so. Ne, hey, komm, lass uns gemeinsam baden. Die zog sich aus und ging ins Bad, in die Wanne. Fortan habe ich gern gebadet. Es war wirklich nett. Also da kann man noch mal sehen, also dienen, das bewegt ja was in Menschen. Und in mir dann auch, wieder hier so kontextbezogen, ne? Immer fragen, mit wem, so. Also dienen, ich bin groß geworden mit so einem Ding, irgendwie dienen und sich bedienen lassen, das ist eine Kultur, in der bin ich tatsächlich groß geworden, so, das ist so. Aber das ist ja jetzt keine Alltagserfahrung tatsächlich, so. Und wenn ich das jetzt so aufs Geistliche runterbreche, ist es so, dienen, und das ist so auch mit dieser Hotelnummer, dienen lassen mit Gefälle, das können wir gut. Wenn wir ins Restaurant gehen und wir bestellen was und wir bezahlen was dafür, dann haben wir eigentlich in der Regel ein gutes Gefühl. Weil wir sagen, wir bezahlen was, bekommen eine Leistung und wird's gedient. Da habe ich auch kein schlechtes Gewissen, wenn da jetzt irgendwer antanzt und mir das Essen auf den Tisch stellt oder so. Ich gehe auch nicht in die Küche und sage, es tut mir leid, dass sie mein Essen machen mussten. So, sondern ne, ich habe was bezahlt, zack, gut und gut ist. So, das funktioniert ganz gut. Sich dienen lassen ohne Grund fällt einem da schon schwerer. Dienen lassen ohne Grund fällt einem schwerer. Ich stell mir folgende Situation vor. Ich stehe im Marktkauf, ich stehe an der Kasse und dann quatscht mich einer an und sagt, soll ich Ihnen den Wagen zu Ihrem Auto schieben? Warum? Das könnte man ja noch mitmachen, wenn man kurz nochmal den Typen irgendwie scannt und sagt irgendwie, okay, ja, boah, läuft er damit weg? So. Aber was würde sie machen, wenn er sagt, ach, wissen Sie was, ich sehe gerade so Ihr Auto oder so, ich habe ein viel größeres Auto, soll ich nicht nach Hause fahren? Da würden wir auch sagen, wahrscheinlich nein, danke. Dienen lassen ohne Grund ist schwierig und sich auch, weil wir eben zutiefst wissen, nichts ist umsonst. Gar nichts ist umsonst. Alles hat seinen Preis. Die Lateiner haben das so schön gesagt, mit quid pro quo, dieses für jenes. Die haben schon gewusst vor 2000 Jahren, alles das, wo ich so mit als Menschen unterwegs bin, das hat immer seinen Preis. Und das Schwierige, gerade so im Christsein, und das merke ich so für mich, ist, und da sind wir wieder bei der Schönheit des Dienens, ich habe wenig Probleme zu dienen in den Sachen, wo ich sicher bin. Da habe ich wenig Sorge drin. Ich bin aber auch halber Holsteiner und somit halber Wikinger und wir hassen Überraschungen. Ich mache euch mal ein Beispiel. Wer war bei der Neukonferenz, bei der letzten dabei? Waren einige dabei, ne? Super. Ey, und ich, ne, ich stehe da vorne auf, finde das super, ich mache Lobpreis und denkt man ja, der Bursche turnt da vorne rum, das ist einer so von irgendwelchen Vorzeigechristen, der kann bestimmt alles immer zu jeder Zeit. So. Und dann erinnert ihr euch vielleicht, da gab es so diese Nummer, wo Chuck gesagt hat, irgendwie so, jetzt tut euch mal so zwei zusammen irgendwie und betet füreinander. Und das war so ein richtiger Nein-Moment bei mir. Ich habe da vorne gesessen und dachte, nein, ich will nicht. Ganz viele haben es ja gemacht. Ganz viele so, ne, haben dann für andere Leute gebetet. Ich habe so die Flucht nach vorne angetreten und ich habe mir einfach mal eine Gitarre geschnappt irgendwie und habe irgendwas so gespielt. Das sieht gut aus. Man denkt, das ist Absicht. Und ich habe die ganze Zeit gehofft, hoffentlich quatscht mich keiner an, nach dem Motto, leg die Gitarre weg und fang an zu beten. Weil ich so dachte, ah, ich will das nicht. So, weil das war für mich so ein Terrain irgendwie, das war unfassbar, unfassbar schwer. Jetzt so einen Schritt rauszumachen aus meiner Komfortzone, das, was ich sonst auch kann, aber in dem Moment war da so eine Blockade. In dem Moment hatte ich das wirklich schwer. In dem Moment ist mir das auch nicht irgendwie so gelungen. Und ich glaube, das ist tatsächlich, also ich mache jetzt nicht von mir ein Modell für die ganze Christenheit irgendwie auf, aber ich glaube, dass wir manchmal ein Problem haben mit dem sich dienen lassen. Und ich habe zum Beispiel, ich habe einen lieben Verwandten, der würde für andere Leute alles tun, wirklich alles. Der hat auch schon Geld verschenkt, der hat die Leute von Pontius bis Pilatus gefahren, wenn sie kein Auto hatten oder so. Und jetzt kam der Moment, jetzt kriegt der eine neue Hüfte. Und konnte jetzt erstmal nicht Auto fahren. Aber bevor der jemand aus seiner Gemeinde gefragt hätte, ob er ihn mal abholt, der hätte sich eher die Zunge abgebissen. Der ist gelaufen mit seiner Hüfte. Und der ist extra so gelaufen, dass man ihn nicht gesehen hat, weil ihm das natürlich auch dann peinlich war. So. Dienen lassen ist schwierig. Ich habe mal eine super Bibelstelle mitgebracht, die uns so ein bisschen so dahin führt, wie Jesus das irgendwie denkt und wie Jesus so dienen denkt. Bibelstelle steht im Johannes. Johannes 10. Ich lese mal vor. Da stand er, Jesus, vom Mahl auf, legte seine Kleider ab und nahm einen Schurz und umgürtete sich. Also eine Schürze. Danach goss er Wasser in ein Becken, fing an, den Jüngern die Füße zu waschen und zu trocknen mit dem Schurz, mit dem er umgürtet war. Da kam er zu Simon Petrus, der sprach zu ihm, Herr, du wäschst mir die Füße. Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, das verstehst du jetzt nicht. Du wirst es aber hernach danach erfahren. Da sprach Petrus zu ihm, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Spricht zu ihm Simon Petrus, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch das Haupt, die Hände und das Haupt. Spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. Das ist die Situation vor Golgatha, der Tag vor Golgatha. So, und Jesus möchte jetzt seinen Leuten was mitgeben, seinen Jüngern. Und Füße waschen, ich weiß nicht, wer schon euch schon mal anderen Leuten die Füße gewaschen hat, irgendwie, es gibt irgendwie schönere Körperteile, die man waschen kann. Als die Füße von anderen Leuten. Damals nochmal umso mehr, weil die Leute halt damals in alles so rumgelaufen sind, was so Menschen so mal fallen lassen. Das war halt so. Und Füße waschen war etwas, was, wenn es jemand tut, dann macht das ein ganz, ganz geringer. Also es macht kein Chef, kein Boss, keiner, der was auf sich hält, keiner, der auf irgendwas stolz ist. Mach das und wäsch anderen Leuten die Füße. Schon mal gar nicht. So. Und das genau macht aber Jesus. Jesus wäscht den Leuten die Füße. Petrus hat sofort einen Sensus dafür. Ich mag Petrus. Ich mag Petrus wirklich. Ich finde den super. Ich finde den super, weil eigentlich kommt er richtig blöd bei weg. Bei vielen Sachen. So. Er muss ziemlich einstecken, aber auf der anderen Seite erfährt er auch tolle Dinge. Jedenfalls, mein Freund Petrus ist auch wieder ganz vorne am Start und sagt natürlich gleich so ganz empörend, Jesus, im Vers 6, Herr, du wäschst mir die Füße? Das müsste doch andersrum sein. Sagte Jesus, nee. Lieber Freund, und wir wissen ja, wie die Geschichte weitergeht, das macht jetzt gerade Sinn, dass das so ist. Ja. Und dass ich dir die Füße wasche. Und Petrus wehrt sich. Petrus hat einen guten christlichen Reaktionsvermögen, sag ich mal. So, er merkt irgendwie so, das ist jetzt gerade Gott, das ist gerade Jesus, und er wäscht mir die Füße. Das ist irgendwie nicht irgendwie so cool, irgendwie so. Und dann sagt er, nimmermehr sollst du mir die Füße waschen. Und Jesus antwortete ihm und erklärt ihm das ein bisschen. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil an mir. Und jetzt kommt wieder so eine typische Petrus-Nummer, wofür ich den Burschen total feiere. Und ich freue mich schon darauf, wenn ich im neuen Jerusalem bin, irgendwie auf der anderen Seite, Corona hin oder her, dann möchte ich den echt mal knuddeln, weil ich finde den super. Weil was, jetzt hat er wieder so eine See Genezareth-Reflex. So, jetzt schaltet er um und jetzt gibt er wieder Gas. Auch typisch Petrus. Ihr gebt jetzt Gas und sagt, okay, wenn Jesus mir schon die Füße waschen soll, dann muss das was Cooles sein. Ja, das war mal jetzt gesagt. Ich frage ihn besser kein drittes Mal. Es könnte also cool sein und es ist cool. Und dann sagt er, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Bitte, wasch mich ganz. Super. Das ist genau der Petrus. Das ist genau das Ding irgendwie, wo der Bursche einfach die Traute hat, auch im Boot, wo er Jesus sieht, er kommt ihm entgegen und schnallt, es ist Jesus, und sagt, wenn du Jesus bist, dann kannst du machen, dass ich auf dem Wasser gehe. Und er tut's, und er geht's auf dem Wasser. Und ich finde immer so, in meiner Lutherbibel kommt auch bei der Geschichte Petrus immer so blöd bei weg, weil da steht immer überschrieben über dem Kapitel der sinkende Petrus. Ich finde aber vielmehr, dass ein schönerer Titel wären die Feiglinge im Boot oder die Pflaumen im Boot oder keine Ahnung. Weil ich finde, der Bursche hatte die Eier zu sagen, ich trete hier raus, das ist mein Freund Jesus, wenn der es kann, kann ich es auch. Wenn Jesus auf mich zukommt und er sagt, komm, dann kann ich das auch. Und Petrus ist der einzige Mensch, den ihr hinterher mal treffen werdet, der sagen kann, erklären kann, wie sich das anfühlt, auf den See gegangen zu sein. Der hat das gefühlt. Der ist gegangen. Tada, Jesus. Natürlich hat er dann die Muffe gekriegt, weil er sich natürlich gedacht hat, okay, vorherige Jobbeschreibung, Fischer, Wasser, gehen, nicht so üblich, so. Da ist ein bisschen die Muffe gegangen. Aber hier auch wieder derselbe mutige Petrus, der jetzt so alles will und sagt, Herr, nicht die Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Und dann spricht Jesus zu ihm, wer gewaschen ist, bedarf nichts, als dass ihm die Füße gewaschen werden. Er ist vielmehr ganz rein. So, Jesus hat gesagt, er hat das bestimmt nicht aus Zeitgründen gemacht, dass er gesagt hat, hey, Petrus, wenn ich jetzt auch noch anfange, den Rest zu waschen, guck mal hier, die ganzen People, die wollen das dann auch noch oder so, dann kommen wir heute Abend zu nichts mehr. So, Jesus wollte es bei den Füßen belassen, weil er ihnen sagen wollte, wenn oder was wichtig ist, ist dieses Dienen. Das Dienen ist und bleibt wichtig. Und die Frage ist jetzt so, wie kriegen wir das hin? Der nützliche Gedanke wäre jetzt ja wahrscheinlich zu sagen, okay, ne, wir predigen euch hier von vorne was hin, wir wollen euch gerne aktivieren und wir wollen euch irgendwie mehr ins Dienen kriegen. Das stimmt nur zum Teil. Weil die Sache ist, das Dienen, das wirkliche Dienen, kannst du dir eigentlich nicht vornehmen. Das was es nämlich sein kann oder das, was es nämlich macht, ist eigentlich nur eine Veränderung des Herzens. Und was wir eigentlich so wünschen, was ich mir wünsche, so für die nächste Zeit, ist, dass so dieses Dienen und das, was das so konkret heißt, da gehen wir so in den nächsten Wochen noch drauf ein, dass du das erfährst. Und dass du dir dienen lässt. Und dass du anderen dienst. Beides wird gerne verhindert durch Stolz. Anderen zu dienen, warum ich? Da bin ich viel zu wichtig für, da bin ich viel zu toll für, oder das kann doch jemand anderes machen. Und genauso auch sich dienen lassen. Ich kenne sehr, sehr gut den Impuls, wenn ich merke, dass Gott mich ruft, und ich im Boot sitzen bleiben möchte. Regelmäßig höre ich Gottes Stimme. Und leider traue ich mich viel zu oft auch nicht. Und ich sitze im Boot und ich weiß einfach, hey, eigentlich wäre es jetzt doch so einfach und eigentlich wäre es doch so leicht. Das Schöne ist, was ich merke, der Heilige Geist hilft wirklich dabei, dieses Ding in mir zu überwinden, was stolz ist. Zu überlegen, was könnte das jetzt mit mir machen? Wie sieht das aus? Wie sehen mich dann die anderen? Was macht das mit mir? Was verändert das in mir? Will ich das? Wenn ich ehrlich bin, oft will ich es nicht. Ich bin unglaublich gerne in den Dingen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich auskenne. Aber der Spaß ist außerhalb. Der Spaß ist außerhalb des Bootes. Und das wo ich euch gerne freisetzen möchte, ist einfach so in dem Ding zu überlegen und zu wissen, Gott ist da. Und die Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Ich soll mich verändern. Und Gott ermutigt mich, das zu tun. Und ich würde euch mal bitten, einmal aufzustehen. Steht mal gerade auf. Kommt wieder ein bisschen Sauerstoff so überall hin, wo es soll. Und ich möchte jetzt ganz explizit für euch und für dich möchte ich jetzt beten. Weil ich glaube, dass eine dienende Gemeinde immer eine explodierende Gemeinde ist. Eine dienende Gemeinde ist immer eine Gemeinde, die andere Leute erreicht. Und da müssen wir uns keine Gedanken machen über irgendwelche Missionskonzepte oder irgendwelche fancy Programme oder so. Wenn wir das tun, zu dem wir berufen sind, zu dem wir befähigt sind, qua unserer Geburt und qua dessen, was Gott in unser Leben hineinlegt, werden wir so viel bewegen. Und werde ich bewegt. Lieber himmlischer Vater, dienen ist schön. Anderen Leuten dienen ist schön. Dass du mir dienst, ist schön. Und Vater, ich möchte dich an meine Füße ranlassen. Ich möchte dich an die Stellen meines Körpers lassen. Und das sind erstmal auch die Füße, die Heilung brauchen, die Säuberung brauchen. Und das bist du. Das tust du so gerne. Und mit diesen sauberen Füßen sind wir rein und damit können wir Dinge tun, können wir Dinge bewegen und wir können uns bewegen, wir können dir nachfolgen. Und diese Waschung, die hält auch vor. Und ich möchte jetzt einfach so den Heiligen Geist bitten, dass er in dir weiter Raum gewinnt und dass er größer werden darf und dass er dich in diese Größe deines eigenen Seins, deines eigenen Herzens mit hineinnimmt. Und dass er dich in dein Herz herumführt und tolle Stellen zeigt. Und die Stellen zeigt, wo noch Veränderung nötig ist. Danke, Heiliger Geist, dass du das tust. Danke, dass nach Römer 5 deine Liebe ausgegossen ist in unser Herzen. Und dass diese Liebe uns verändert von innen heraus. Und dass Dienen nicht sein wird, was ich mir vornehmen muss, sondern Dienen wird ganz natürlich kommen. Es wird kommen. Wenn ich anderen dienen kann, wird es ganz natürlich kommen. Wenn du mir dienst, kann ich es ganz natürlich zulassen. Und ich möchte dir für mich sagen, ich möchte keinen Filter mehr haben. Und ich möchte meinen Stolz an das Kreuz heften. Und da soll es bitte schön bleiben. Danke, Herr. Amen. Wir wollen wirklich unsere Herzen weit machen. Und wir wollen ein Stück weit das zurücklassen, was vielleicht so war. Und dass wir wissen dürfen, dass du die Dinge neu machst in uns. und dass du uns so gerne dienst und dass du so Spaß daran hast, dass das zu wecken. Danke, dass wir das heute irgendwie hier öffnen konnten. Danke, dass hier was aufgehen darf. Danke, dass wir einander haben, dass wir einander dienen können, dass wir das in Gemeinschaft tun, dass wir damit nicht alleine sind, sondern dass du Gemeinschaft so wichtig findest und hochhältst. Und danke, dass wir damit heute auch noch hier Gemeinschaft haben dürfen, dass wir damit auch nach Hause gehen können und in die Woche gehen können. Und ich freue mich darauf, was so in den nächsten Monaten, Wochen, Jahren hier passiert. Ich freue mich so sehr darauf, so sehr. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, er bewahrt unser Herzen und Christen. In Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.